Ja, also das ist jetzt nicht ungefähr, also das sind schon 40.000, ja. Wie es dazu gekommen, dazu gekommen ist, dass ich 2014 von Professor Fleschner einen Artikel in der Zeitung von Mehr Demokratie gelesen habe. Und das hat mich unheimlich gefeuert, weil das war dieser Artikel kurz vor dem Abschluss von dieser CETA-Abkommen, wo die Verhandlungen abgeschlossen wurden. Da habe ich diesen Artikel gelesen und ich habe gesagt, bevor das überhaupt veröffentlicht wird, muss man eine Verfassungsbeschwerde einreichen. Also da war ich sehr, sehr eifrig und ein bisschen noch zu früh. Aber diese Verfassungsbeschwerde hat mir gebracht, dass jetzt diese zweite Verfassungsbeschwerde, diese zweite fundierte Verfassungsbeschwerde entstanden ist.
Mit einem anderen Rechtsprofessor dann?
Nee, ich habe damals die Verfassungsbeschwerde selbst geschrieben.
Ah.
Ich bin eine Hobbyjuristin. Mein Vater war Rechtsanwalt. Ich bin zwar Musiklehrerin, das ist jetzt öffentlich, eine Musikpädagogin bin ich, aber ich bin eine Hobbyjuristin und befasse mich schon länger mit Verfassungsrecht. Und diese Klage habe ich also selbst formuliert.
Okay, da gehört auch ein bisschen Mut dazu, dass man sich an sowas heranwagt.
Ja, also ich habe davon ein bisschen schon Ahnung, also das ist schon ziemlich korrekt formuliert und wurde abgelehnt. Das war mir auch klar gewesen später, im Nachhinein, weil einfach zu früh war es eingereicht. Also zu früh. Es war zu früh, der Text war schon veröffentlicht, aber das war noch nicht der ratifizierungsfähige Text.
Und jetzt geht es um den ratifizierungsfähigen Text, den wir auch häufiger bei LoRa bringen, weil wir uns sehr mit TTIP und CETA und den Freihandelsabkommen insgesamt beschäftigen. Und da ist es jetzt so, dass Sie davon ausgehen, dass Sie mit Ihrer neuen Verfassungsbeschwerde Erfolg haben werden.
Ja, ich hoffe es auf jeden Fall. Jetzt haben wir also einen Professor gewonnen, Professor Andreas Fisan von der Universität Bielefeld. Und der scheint also eine sehr gute Kapitän zu sein.
Wo sehen Sie genau die Probleme? Wo können die Verfassungsrichter einhaken und sich gegen CETA stellen?
Das weiß ich nicht. Eigentlich davon habe ich soweit keine Ahnung, weil dieser ganze Vertragswerk beinhaltet so viel Verletzungen, so viel Rechtsverletzungen, dass ich weiß es nicht. Muss ich Ihnen ehrlich sagen, weiß ich nicht, weil wenn ein Vertragswerk also so rechtswidrig entstanden ist, schon mal alleine dieser ganze Entstehungsprozess ohne Transparenz, ne? Die ganze Paragraphen, was da sind, also der Vertrag ist eigentlich unkündbar. Jeder sagt, man könnte kündigen, kann man nicht kündigen, weil kann man zwar, steht da drin, mit 6 Monate Frist kann man kündigen, aber dieser Investorenschutz besteht noch weiter 20 Jahre lang.
Also dieses ganz kritische Abkommen, dieser Investorenschutz oder das Investitionsschutzabkommen, ja, wo Unternehmen Staaten verklagen dürfen, wenn die Politik
ja,
sie benachteiligt.
Ja, das steht noch 20 Jahre lang nach der Kündigung. Also praktisch kann man nicht kündigen.
20 Jahre lang unter dem Deckel der Unternehmen, die ja auch aus den USA dann kommen können.
Ja.
Trotz CETA nur.
Das ist eine ganz gefährliche Sache. Und ich finde, CETA ist noch gefährlicher als TTIP in dem Sinne, weil wenn es mit Kanada das zustande kommt, können fast alle amerikanischen Unternehmer auch dadurch schon klagen, weil sie Tochtergesellschaften in Kanada haben.
Ja, also diese große vernetzte Welt kommt dadurch durch CETA schon noch ungefilterter an.
Ja, kommt genauso an, wie also man TTIP haben würde. Also es ist viel schlimmer. Also CETA ist viel schlimmer.
Vielleicht auch deswegen, weil CETA davor noch mehr im Geheimen verhandelt werden konnte, weil die Öffentlichkeit noch nicht so da war.
Ja, also die Öffentlichkeit war komplett ausgeschlossen bei CETA.
Wie war denn Ihre Arbeit dann? Sie haben zuerst selber die Klage eingereicht und jetzt mittlerweile haben Sie eine Bürgerklage mit, wie Sie sagen, wahrscheinlich mehr als 40.000 Unterschriften und Vollmachten bei sich daheim liegen. Und jetzt sehe ich gerade im Internet 143.917 Unterstützerinnen auf change.org. Wie mobilisieren sich so viele Leute hinter einer Musiklehrerin?
Ja, also nach der ersten Klage, wo ich eingereicht habe, habe ich schon selber um diese Klage sehr viel Wind gemacht. Ich habe das per Internet überall weggeschickt und dadurch hat ein Taz-Journalist über mich geschrieben und danach hat Change.org sich gemeldet.
Also Change.org kam auf Sie zu?
Ja.
Das ist auch interessant. Normalerweise stellt man ja selber was rein. Waren Sie dann, kannten Sie diese Börse davon noch gar nicht oder die Petitionsplattform?
Nein, ich kannte, für mich war Change.org ein Begriff, ja. Nicht, dass ich die überhaupt nicht kannte, aber Sie haben dann angeboten, mich zu unterstützen.
Und haben Sie Ihnen dann Leute zur Seite gestellt, die Sie da direkt unterstützen? Oder war es eher so, dass Sie Ihnen nur gesagt haben, stellen Sie das mal auf unsere Seite?
Nein, also die haben geholfen. Die haben diese Change.org-Leute, die in Berlin sitzen, diese drei junge Leute, die haben von vornherein geholfen, dass ich eine Petition reinstelle. Und dann bei der zweiten Klage haben sie auch geholfen, dass wir noch mehr Juristen zu Rate gezogen haben, wie soll diese zweite Klage gemacht werden. Und dann haben wir den Ratschlag erhalten, dass ein Professor sollte machen. Den Professor habe ich selber ausgesucht. Also ich habe selber mit dem Professor, mit 10 Professoren habe ich im Ganzen verhandelt. Und zum Schluss also kam Professor Fisal in Frage. Ja, und dann haben sie auch geholfen, bei der Honorar von Professor Fisal also zusammenzuholen. Wir haben zusammen eine Spendenseite eingerichtet.
Wie viel haben Sie da erwirtschaftet oder gesammelt?
Hey, also ich brauchte das Geld, was ich von Professor Fisal als Honorar bekommt. Er bekommt 14.000 Euro. Ne?
Okay, und das haben Sie zusammengebracht innerhalb von kurzer Zeit?
Ja, sehr kurzer Zeit.
Sie sind dann also viel rumgekommen, aus Lüdenscheid hinaus, in Deutschland rumgekommen und an den verschiedenen Universitäten gewesen dann? Und mit dem
Nein, ich habe das einfach, weil ich habe 2008 mit ganz vielen verschiedenen Universitäten schon ein Buch geschrieben, Studienprojekt, das heißt Quo Vadis Deutschland.
Aha.
Und das habe ich veröffentlicht in der Steno Verlag. Ja, und ich kannte die Universitäten einfach und dann habe ich einfach durchgeguckt, welcher Professor kommt mir in Frage. Und dann habe ich den angeschrieben und dann habe ich mit ungefähr 10 Professoren verhandelt.
Okay, also Sie haben die Verhandlungen selber auch geleitet. Und jetzt geht es dann praktisch nach Karlsruhe und dort, also Spiegel schreibt, Sie haben gute Chancen, dass es durchkommt.
Der Deutsche Richterbund hat sich inzwischen auch gegen diese Abkommen ausgesprochen. Ne? Also inzwischen denke ich mir, dass es viele renommierte Juristen hinter dieser These sind, dass es nicht in Ordnung ist.
Und damit sind Sie die Speerspitze des Widerstands gegen CETA gerade eben.
Ja.
Ja, also es ist sehr interessant, was Sie da erreicht haben. Und die Presse kommt jetzt auch langsam auf Sie zu nach dem Spiegelartikel.
Ja.
Und merken Sie jetzt auch, kommen noch mehr Unterschriften jetzt gerade eben ein, nachdem mehr berichtet wird über Sie? Oder ist diese mediale Berichterstattung für Sie einfach nur nochmal ein bisschen Bestärkung, wo Sie merken, dass sind noch mehr Leute da und wo vielleicht noch ein paar E-Mails eingehen, die Ihnen Glück wünschen?
Ich kann das noch nicht beurteilen, weil Spiegel ist am Samstag erschienen, ne? Und deswegen, wir haben jetzt erst Montag. Das wird sich jetzt in den nächsten Tagen zeigen, dass es eventuell, ich rechne, dass es noch jede Menge kommt.
Wie reagieren denn andere Leute darauf, die jetzt vielleicht sich davor mit CETA noch nicht beschäftigt haben oder die vielleicht überhaupt kein Interesse für Politik an sich haben, wenn sie plötzlich so politisch aktiv sind? Also sie sind ja auch an einer Schule.
Ja, ich versuche mein politisches Leben von meinem anderen Leben immer zu trennen.
Aber wie reagieren die Leute in ihrem Umfeld? Also gibt
in meinem
es da
Umfeld, ja. Einige Eltern von meinen Schülern unterstützen sie auch die Klage. Also auch die Vollmachterklärung haben sie ausgefüllt.